Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Ein herzliches Willkommen bei Plus 1. Die Geschichte der Woche, die wir Ihnen jetzt gleich erzählen wollen, die ist jemand passiert, der vielleicht wie Sie oder ich jetzt gerade gar nicht mit so einer Geschichte gerechnet hatte. Und trotzdem stand auf einmal sein gesamtes Leben Kopf. Für unsere heutige Geschichte der Woche begrüße ich den Journalisten Marius Elfering in Köln. Hallo Marius.
Hi Utz.
Marius, vor einem Jahr, da haben wir das letzte Mal miteinander hier bei Plus 1 gesprochen, ziemlich genau ein Jahr. Damals ging das alles los, dass wir alle von zu Hause arbeiten und senden mussten und du lagst unter einer Decke, glaube ich, unterm Küchentisch oder so.
Das ist so lustig, dass du dich daran erinnerst, weil ich habe da heute auch noch drüber nachgedacht. Ja, ich bin wieder in der gleichen Situation. Ich sitze unter meinem großen Küchentisch, den ich vor 2 oder 3 Jahren selbst gebaut habe. Da ist genug Platz, um den mit Decken zu behängen und ich hoffe, dass das jetzt alles gut klappt.
Aber lustig, ja. Du weißt ja auch, dass wir vom neuen Normal sprechen. Wirst du dann irgendwann ein Studio in deiner Küche bauen oder bleibt es bei unter dem Tisch? Und findest du das überhaupt noch witzig?
Ja, also tatsächlich war das vor einem Jahr das erste und bisher einzige Mal, dass ich die Schalte so gemacht habe. Dann konnte ich wieder eine Zeit ins Studio und jetzt ist es das zweite Mal. Deswegen ist es gar nicht so das neue Normal. Ich glaube nicht, dass ich hier die Wohnung dafür umbauen werde.
Okay, und wenn sich jetzt Leute fragen, warum kriege ich da unter den Tisch? Es geht natürlich um guten Klang, ne? Dass das jetzt hier einfach ein bisschen in Richtung professionellem Studio klingt. Und da kommen wir der Sache auch, finde ich, schon sehr nahe. Wir beide hatten aber schon mehrere Begegnungen hier, auch schon vor dieser Zeit. Und ich habe in Erinnerung, du hast immer sehr auffühlende Geschichten mitgebracht. Allererste war, glaube ich, Mutter sucht jahrelang vergeblich ihren Sohn oder ein Mann kommt auf die schiefe Bahn und findet erst zu sich selbst, als ihm der eigene Sohn im Knast hinter Gittern begegnet. Das ist schon echt immer dramatisch gewesen bei dir. Ist das so eine emotionale Temperatur oder Fallhöhe, die dich anzieht oder wie erklärst du das?
Ich weiß nicht, ob mich die Emotionalität in diesen Geschichten an sich anzieht. Ich glaube, ich habe eher so einen Blick für Geschichten, in denen ich mich mit Menschen beschäftige, die eben in Ausnahmesituationen sind. Und es ist häufig dann so, glaube ich, wenn man Muster feststellen möchte, dass diesen Menschen eben irgendwie Unrecht widerfahren ist oder dass sie es zumindest so empfinden, als sei ihnen Unrecht widerfahren. Und diese Personen und diese Situationen können für sich alleine stehen, aber viel öfter stehen die, glaube ich, für mehr, also für gesellschaftliche Problematiken, die Einzelne vielleicht nicht lösen können, aber deren Konsequenzen eben sehr häufig diese einzelnen Menschen treffen. Und auch der Mann, um den es dann heute geht, von dem ich berichten möchte, ist durch Zufall in eine sehr schwierige Situation geraten. Das ist auch ein Einzelschicksal, das ihm aber auch gezeigt hat, dass es irgendwie doch um mehr geht als um die eigene Person. Es geht heute um Detlef Sämann. Wir sind im Jahr 2008 ungefähr. Detlef Sämann ist damals selbstständiger Unternehmensberater, Ende 40, und er lebt in Frankfurt. Dort lebt übrigens auch sein Partner Karl Heinz damals. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, die beginnt auf einem Autobahnrastplatz.
Also Autobahnparkplätze waren früher tatsächlich Treffpunkte für Männer, die Männer suchten. Und da fuhr man halt dann hin und guckte sich um und man dachte, ach, irgendwie, der ist doch ganz nett. Und hatte mit dem Sex oder hat mit dem erzählt. Ich bin eher der Erzähltyp.
Ja, diese Parkplätze, von denen Detlef da berichtet, sind den Männern bekannt. Man fährt sie also ganz gezielt an und die haben natürlich eine bestimmte Funktion. Also die Männer sind dort besonders geschützt. Man kann sich das ja vorstellen, Autobahnrastplätze. Das heißt, die Leute kommen aus völlig unterschiedlichen Gegenden Deutschlands, haben dann dort vielleicht Sex und fahren dann weiter. Also es erfährt niemand was davon. Es ist sehr, sehr anonym. Und auf einem dieser Parkplätze fällt Detlef Sämann damals ein Wagen auf, der auf dem Kofferraum einen Australien-Sticker kleben hat. Und Detlef, der liebt Australien, er war auch schon mehrfach dort. Also denkt er sich, okay, ich fahre mal ran und spreche diesen Mann an. So trifft er dann auf Hans. Hans ist damals in einer schwierigen Situation. Es ist nämlich so, dass seine Frau, die er lange gepflegt und geliebt hat, die ist verstorben. Und das macht ihm natürlich zu schaffen und lässt ihn in so ein tiefes Loch fallen. Und gleichzeitig hatte Hans aber schon über einen längeren Zeitraum Verhältnisse mit Männern, die er eben auf Autobahnparkplätzen kennengelernt hat.
Und das führte dazu, dass Hans ein wenig zu viel trank, ein wenig zu wenig wusch und zu Hause rumsaß und wartete, dass jemand kommt und sein Leben schöner macht, was eben nicht passiert. Dann habe ich mir auch gesagt, Hans, irgendwie, es ist so, die Situation, dass du zu Hause sitzt und wartest, dass jemand kommt und klingelt und sagt, guten Tag, ich möchte ihr Leben schöner machen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das musst du machen. Und dann passiert auch was.
Und aus diesem Gespräch, das sie da führen, entsteht dann tatsächlich auch eine Freundschaft. Und die bringt vieles mit sich. Also Detlef motiviert Hans zum Beispiel, der sich ja in der letzten Zeit eher zurückgezogen hatte, wieder alte Freunde zu treffen oder eben zum Australien-Stammtisch zu gehen oder auch mehr Sport zu machen. Sie fahren sogar zu dritt mit Karl-Heinz, Detlefs Partner, in den Urlaub nach Gran Canaria. Haben also irgendwie eine richtig schöne Zeit gemeinsam. Hans blüht auf. Bis zu diesem Sommertag im Juli 2010, an dem sich dann eben alles ändert. Zur zeitlichen Orientierung, damals ist die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in vollem Gange. Und Detlef und sein Partner Karl-Heinz, die haben an einem Sommermorgen im Juli einen Ausflug vor. Die wollen nämlich nach Augsburg fahren und sitzen dann im Auto und machen sich auf den Weg und sind auf der Autobahn.
Hans hatte verschiedene Fahnen aus seinen Autofenstern schauen, auf denen verschiedene Flaggen drauf waren. Das eine war natürlich die deutsche und das andere kann, glaube ich, sogar die australische gewesen sein. Dann sagte ich, da ist Hans, irgendwie überhol den mal, dann fahren wir rechts auf den Parkplatz.
Haben Sie gehupt, gewunken, wie war
es? Gewunken. Also wenn man denn langsam neben einem Auto fährt und dann winkt, dann guckt der andere auch schon.
Man merkt es schon, die haben eine Zufallsbegegnung auf einmal auf der Autobahn mit Hans. Also totaler Zufall, die fahren da lang, sehen sein Auto und fahren dann auch eben rechts ran, wollen kurz mit ihm sprechen. Und auf diesem Parkplatz, wo sie dann ranfahren, merken sie, Mensch, der Hans, der sucht wieder Sex. Es gibt eine kurze Umarmung, kurzer Plausch und dann steigen Karl-Heinz und Detlef eben wieder ins Auto. Die reden auch nicht lange, weil die eh für den kommenden Abend gemeinsam verabredet sind zum Grillen und zum Fußball gucken. Sie fahren also weiter nach Augsburg und der Nachmittag dort, der verläuft dann auch sehr schön. Also Detlef und Karl-Heinz gehen in die Augsburger Puppenkiste. Am nächsten Tag hat Detlef dann auch noch einen kurzen Termin in der Stadt und dann machen sie sich auf den Rückweg. Und um 5 Uhr am nächsten Tag wollen sie bei Hans sein zum Grillen. Deutschland spielt gegen Argentinien. Und dann wollen sie noch mal kurz nachhören, ob es dabei bleibt und versuchen, ihn anzurufen.
Und wir hatten schon versucht, den Hans anzurufen, haben ihn aber nicht gekriegt, was sehr seltsam ist, weil der Hans war, gerade wenn wir verabredet waren, er war sehr pünktlich und sehr präzise und immer zu erreichen.
Und dann fällt Detlef auf der Autobahn, auf dem Rückweg, etwas Ungewöhnliches auf.
Hinter mir war auf der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt schon, war ein Polizeiwagen, was ja nichts weiter macht, weil ich fahre nie zu schnell, ich fahre eher zu langsam. Und dann fuhr ich langsamer, also 60, und der fuhr auch langsamer. Und dann fuhr ich wieder 100 oder 110 und dann fuhr der auch wieder schneller. Und ich dachte, was ist das denn? Und aus dem einen Polizeiwagen wurden dann, bis wir in Frankfurt waren, 4 Polizeiwagen und ein Hubschrauber. Und dann bin ich halt weitergefahren, dann sind wir zu mir nach Hause gefahren und hielten an. Und diese Polizeiwagen, die hielten dann auch. Und dann bin ich in meine Wohnung rein, bin hoch in die erste Etage und da klebte dann ein Siegel auf meiner Tür. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, die haben bei dir eingebrochen, was ist denn das jetzt? Ne? Ich hatte überhaupt keinen Durchblick mehr. Dann bin ich runtergegangen, wieder vor die Tür, wo mein Mann, mein damaliger Freund halt eben stand, sagte, du, die haben bei mir eingebrochen, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und dann habe ich, weil ich ein guter Demokrat bin, dann habe ich bei der Polizei angerufen, bei der Polizei in Frankfurt. Da sagte ich, schön, dass ich Sie am Telefon habe. Mein Name ist Detlef Seemann, ich habe mein Siegel auf meine Tür geklebt. Und dann kam das Überfallkommando.
Was Detlef meint, ist, dass ein Sondereinsatzkommando der Polizei plötzlich auf ihn zuläuft.
Dann rief der vorne lief, der rief dann, legen Sie sich auf den Boden, auf den Bauch. Und ich guckte nach rechts zur anderen Seite, weil ich dachte, die können dich ja nicht meinen. Aber da war niemand. Und dachte ich, die können dich zwar nicht meinen, aber die meinen dich.
Und Detlef reagiert in diesem Moment natürlich so, wie es vernünftig ist, wie es hoffentlich dann auch jeder machen würde in so einer Situation. Er legt sich auf den Boden, ihm werden dann Handschellen angelegt. Er erzählt auch, dass sich noch ein Polizist auf ihn gekniet hat, wie auf eine Trophäe. Und er sieht noch etwas, nämlich wie Journalisten mit Kameras um die Ecke kommen und Fotos machen. In diesem Augenblick, ziemlich verwirrt ist er natürlich, überfordert mit der Situation, sagt ihm auch keiner, was los ist. Karl-Heinz, der daneben stand, der wird auch festgenommen. Der hatte natürlich irgendwie gesagt, was machen Sie denn da? Und daraufhin wurde er eben auch verhaftet. Ja, und dann werden beide zur Polizeiwache gebracht.
Und ich war dann in einer Zelle und habe den Aufseher, nenne ich ihn mal, irgendwann um ein Glas Wasser gebeten, das er mir auch gebracht hat. Der war irgendwie sehr nett. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt, können Sie mir irgendwas sagen, was hier überhaupt los ist? Und dann sagte er, naja, bei diesem Aufwand, der da gerade geleistet wurde, muss es sich um ein bedeutendes Kapitalverbrechen handeln. Das war der Moment, wo mir klar wurde, dann wurde der Hans ermordet.
Ui. Ui, Schluck. Also diese Connection, das wurde ihn, also ich meine, es hätte ja sonst was auch passiert, hätte sein können. Also warum jetzt ausgerechnet das?
Ja, das ist schon eine krasse Situation. Ne? Ich meine, Detlef hatte schon so ein ungutes Gefühl, als sie Hans eben nicht erreicht haben. Aber so klar wurde ihm erst, dass es was Ernstes sein muss, als dann auf einmal tatsächlich auch überall diese Polizeiwagen kamen. Das ist dann aber so krass ist und dass Hans eben tot ist, das wusste er bis dahin natürlich nicht. Es ist tatsächlich so, dass Detlef erfährt, dass Hans kurz nach diesem zufälligen Treffen auf der Autobahn, wo sie auf den Parkplatz gefahren sind, im Dickicht dahinter in so einem Waldstück erschossen wurde. Nun sitzt Detlef dafür in Untersuchungshaft und es wird tatsächlich immer deutlicher, dass die Polizei ihn für den Täter hält.
Ich habe denen alles erzählt und dann fingen die an und wollten von mir, sie können ruhig gestehen. Und ich hatte aber nichts zu gestehen. Er sagt, was soll ich denn gestehen? Ja, das kommt ja mal vor, dass man irgendwelche Sexspiele macht und dass dann sich ein Schuss löst. Und ich dachte, sind die irre? Und dann war mir klar, die schauen nur in eine Richtung. Also für die gibt es keine Unschuldsvermutung. Die wollen jetzt, dass ich schuldig bin und das ist für die eigentlich schon klar. Und dann sagte ich irgendwann, wissen Sie, die Kommunikation zwischen Ihnen und mir findet gar nicht wirklich statt, weil in dem Moment, wo ich sage, ich war es nicht, machen Sie zu und wollen das, was ich dazu zu sagen habe, überhaupt nicht hören.
Das klingt jetzt natürlich irgendwie nach einem ziemlich schlechten Krimi. Und tatsächlich ist es so, dass hier ganz schön viel schief läuft. Also, obwohl Detlef um einen Anwalt bittet, wird ihm keiner zur Seite gestellt. Da wird gesagt, dass der nicht erreichbar ist.
Wie bitte?
Ja, okay. Außerdem nimmt die Polizei ihn ja fest, weil sie ihn für dringend tatverdächtig hält. Ne? Das kommt ja irgendwie normalerweise nicht aus dem Nichts. Und diesen Verdacht, den stützt die Polizei im Haftbefehl auf 5 Gründe. Ja? Der erste ist, dass einige Mitglieder aus Hans' Familie sagen, dass Detlef ihn entfremdet habe und diese freundschaftliche Beziehung ihm finanzielle Vorteile gebracht habe. Dann gibt es den Grund, das ist der zweite, dass Detlef die letzte Person war, die mit Hans telefoniert hat. Der dritte Grund, und jetzt wird's langsam schon doch kurios, ist, dass die Polizei feststellt, dass auf Detlef 3 Autos angemeldet waren, die die Kennzeichenkombination F für Frankfurt KK tragen. Und daraus wird dann abgeleitet, dass er ein Fan von Freikörperkultur ist.
Und das macht ihn zum Tatverdächtigen, oder?
Ja, inwiefern das mit dem Mordvorwurf zusammenhängt, wird aus dem Haftbefehl damals überhaupt nicht klar. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie deutlich, dass es nichts damit zu tun hat. Ja, also das kommt sehr aus dem Nichts. Der vierte Grund ist, die Polizei konnte Detlefs Handy nicht orten, weil es ausgeschaltet war und vermutete dann, dass er bereits irgendwie auf der Flucht sei. Und der letzte Grund im Haftbefehl ist, dass Detlef einen serbischen Hintergrund haben soll. Und warum das jetzt relevant war, das sagt die Polizei auch nicht. Ganz abgesehen davon, dass es nicht stimmt. So, das ist das, was vor ihm liegt. Ja, das klingt jetzt nicht nach den überzeugendsten Gründen für eine Festnahme. Und tatsächlich ist es ja eigentlich so, dass es gute Gründe braucht, damit Verdächtige in Untersuchungshaft kommen. Die sind bei Kapitalverbrechen wie Mord, hängt da die Latte ein bisschen tiefer, aber natürlich braucht es eine Begründung. Und es kommt dann dazu, dass Detlef dennoch in Untersuchungshaft kommt und auch bleibt. Und er hat in den kommenden 2 Wochen keinen Kontakt zur Außenwelt so richtig. Es ist eine ziemlich einsame Zeit. Er weiß auch nicht, was mit Karl-Heinz los ist. Es gibt einen Gefängnisseelsorger, mit dem er sich nach einigen Tagen austauschen kann und dann erfährt, dass Karl-Heinz ebenfalls noch festgehalten wird, aber der ihn dann beruhigt und sagt, es geht ihm gut. Und ich weiß nicht, wie du dich in so einer Situation fühlen würdest. Ich würde mich natürlich fragen, ob ich jetzt vor Gericht komme und für einen Mord irgendwie verurteilt werde, den ich nicht begangen habe. Das ist bei Detlef nicht so. Also der weiß die ganze Zeit eigentlich, dass er freikommen wird. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er keine Angst hat und sich Sorgen macht. Aber er weiß ja, dass er nicht da war und dass er durch die Fahrt nach Augsburg ja auch ein wasserdichtes Alibi hat und dass das irgendwann auch rauskommt. Und das ist dann tatsächlich so, am 13. Tag wird er entlassen und Karl-Heinz übrigens auch. Also so plötzlich, wie er festgenommen wurde, so plötzlich steht er dann auch wieder auf der Straße vor dem Gefängnis.
Ich weiß gar nicht, was wir gesagt haben. Sowas wie Gott sei Dank oder schön, dass du da bist. Wir waren ja gedrillt auf Knastaufenthalt. Und wir dachten, okay, jetzt machen wir mal nichts falsch. Also jetzt knutschen wir hier mal nicht rum. Weil, wenn wir Pech haben, müssen wir hierbleiben.
Und knutschen könnte falsch sein. Dann
genau, knutschen könnte in diesem Augenblick falsch sein. Sie haben sich 2 Wochen lang an starre Regeln halten müssen. Normalerweise knutschen sie bei jeder Gelegenheit. Wenn Karl-Heinz den Müll runterbringt, dann wird geknutscht. Wenn Detlef den Müll runterbringt, wird auch geknutscht. Das ist sowas sehr Inniges zwischen ihnen. Aber in diesem Augenblick trauen sie sich das halt nicht. Und das ist jetzt so, die beiden kommen frei, weil nämlich Kriminaltechniker das Geschoss untersucht haben, mit dem Hans getötet wurde. Und da finden die dann heraus, dass die Waffe, mit der Hans getötet wurde, schon mal für einen Mord benutzt wurde. Und bei diesem anderen Mord, da starb ein junger Mann, ebenfalls auf einem Parkplatz, auf dem sich Männer verabredeten, um Sex zu haben. Aber auch für diese Tat haben Detlef und Karl-Heinz ein Alibi. Sie waren nämlich dabei Freunden. Die sind jetzt also wieder frei, freuen sich da natürlich drüber, sind vor allen Dingen erleichtert. Aber ihr Leben liegt in gewisser Weise natürlich jetzt in Scherben. Also Detlefs Wohnung ist verwüstet, die Polizei war da drin, hatte die natürlich durchsucht. Ich hatte vorhin gesagt, er ist selbstständiger Unternehmensberater gewesen. Da sind natürlich auch die Aufträge weg, weil er ganz offiziell immer noch unter Mordverdacht steht. Und sowas spricht sich natürlich auch rum. Hans ist tot, das ist natürlich auch ein Verlust, ist ja klar. Und im Briefkasten wartet dann die nächste böse Überraschung. Und bevor wir jetzt den nächsten Ton hören, muss ich noch was erklären. Also, bevor das alles passiert ist, ist Detlef nämlich leidenschaftlich bei Volksläufen mitgelaufen. Auch Marathon ist er gelaufen. Und er weiß selbst, er ist nicht so der Schnellste, möchte aber den Leuten, die drumherum stehen, immer eine Freude machen. Und deswegen hat er es sich zur Gewohnheit gemacht, bei diesen Läufen ein Schweinekostüm anzuziehen, sich als Schwein zu verkleiden, um eben den Zuschauern eine Freude zu machen. Und hat sich so als Laufschwein einen Namen gemacht.
Ich bin an meinen Briefkasten gegangen und da war ein großer Umschlag drin. Und da schrieb mich irgendjemand aus Bremen an, den ich nicht kannte. Und der schrieb an das Laufschwein Detlef Seemann. Also ich war ja als Laufschwein, war ich ja eine Marke. Und der hatte dann ein Post-it irgendwie auf eine Bildzeitung geklebt. Hey Detlef, was ist denn bei dir los? Fragezeichen. Kann doch nicht sein. Gruß irgendwie so und so. Und dann dachte ich, was ist das? Und guckte nach. Dann war ich da. Dann war ich da zu sehen, ungepixelt, mit Schweinekostüm und des Mordes beschuldigt.
Auf der Zeitung zu sehen.
Auf der Zeitung. Er erinnert sich auch in diesem Moment, also ich hatte es vorhin gesagt, es war eben bei der Festnahme nicht nur die Polizei vor Ort, sondern da waren Journalisten dabei mit Kameras. Es ist eine Bild-Zeitung und neben diesem Bild, das dort gezeigt wird, ungepixelt von ihm, steht jetzt groß geschrieben, hat dieses Schwein einen Menschen ermordet? Fragezeichen. Und das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Ne? Ich meine, du bist gerade aus dem Knast wieder raus, unschuldigerweise reingekommen und bist jetzt mit dieser Situation konfrontiert. Und es ist nicht nur das, es sind noch weitere Berichte erschienen. Und zwar mit den Bildern seiner Festnahme, bei der die Journalisten ja eben anwesend waren.
Ja, und dachte ich, okay, und jetzt? Kann ich jetzt noch zum Bäcker gehen? Was ist, wenn mich da draußen jetzt irgendjemand erkennt? Dann dachte ich mir, okay, du musst es rausfinden. Und zwar gehst du jetzt einfach zu deinem Bäcker. Wir hatten damals noch einen Bäcker, der total nett war und total leckere Brötchen gebacken hat. Und dann war ich dort und habe ich mal dort irgendwie einen Kaffee getrunken und ein Brötchen gegessen, was ich normalerweise nicht mache. Und dann sagte ich zu ihm, sag mal, hast du letztens gelesen in der Bild da, von diesem Mord an der Autobahn? Ja, habe ich, wieder so einen Irrer, sagte er. Dann sagte ich, ja, das auf den Fotos, das war ich. Ne? Dann guckte er mich an und sagt, du bringst doch keinen um. Und backte weiter seine Brötchen.
Mindestens skurril. Surreal.
Ja, total. Mindestens skurril, surreal und natürlich einfach total blöd, dass da ein ungepixeltes Bild von dir ist wegen eines Mordes. Und dazu kommt ja nicht nur, dass du unschuldigerweise dort abgebildet bist, sondern dass einer deiner besten Freunde gestorben ist. Das ist ja ohnehin eine Ausnahmesituation. Mhm. Jetzt hat er diese Situation beim Bäcker. Der Bäcker, der sagt, ja du bringst doch keinen um. Und diese Reaktion, die erleichtert Detlef natürlich erstmal. Und er merkt auch sonst, bekommt er aus seinem Umfeld eigentlich eher Unterstützung. Er hat das Gefühl, dass Bekannte jetzt sogar extra nett zu ihm sind, nach allem, was er erlebt hat. Und so beginnt er halt nach und nach diese Scherben aufzukehren. Also er erklärt den Nachbarn, was da passiert ist, die er im Treppenhaus sieht. Die waren natürlich auch total perplex, weil die Polizei jetzt andauernd vor der Tür stand. Er versucht als Selbstständiger auch an neue Aufträge zu kommen. Das ist natürlich nicht einfach, weil er eben weiter unter Mordverdacht steht. Und da haben übrigens natürlich auch alle die Zeitung gelesen oder die Berichte gesehen. Aber er bekommt das hin. Letztlich bleibt aber dennoch eine Sache, nämlich die Angst.
Sobald ich bei mir am Küchenfenster stand oder die Wohnungstüre verließ, was noch dramatischer war, dachte ich, jetzt gehst du hier raus und dann erschießt dich ein Polizist.
Wow, okay, das ist ja wirklich, steckt tief in ihm, diese Erfahrung.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch einfach ganz natürlich, wenn du irgendwie nach Hause fährst, dich verfolgen Polizisten kilometerweit. Du traust dich da auch nicht ran, weil du denkst, die könnten mir jetzt gleich was tun. Und dann überwältigt dich auf einmal das Sondereinsatzkommando. Dass da die Angst jetzt tief sitzt und man da vielleicht nicht mehr so Vertrauen hat, ist ja irgendwie klar. Und Detlef hat durch diese Erfahrung, die er da gemacht hat, natürlich das Vertrauen in Polizei, Justiz und Rechtsstaat erstmal in gewisser Weise verloren. Ich meine, überleg dir mal, die Folgen, die liegen ja auf der Hand. Du überlegst dir ja zweimal, ob du dem Polizisten, der auf der Straße an dir vorbeigeht, vertrauen kannst. Und du bist dir natürlich nach allem, was du erlebt hast, auch nicht mehr sicher, ob genau dieser Rechtsstaat, der dir Unrecht getan hat, dir im Notfall helfen würde. Also ich glaube schon, dass sich da ein grundsätzliches Misstrauen in Polizei und Gerichte eben entwickeln kann. Und wenn man dann nicht aufpasst, glaube ich, dann ist dieses Vertrauen, das vielleicht mal da war, auch, ja, kann durchaus unwiederbringlich verloren sein.
Das kann ich mir auch vorstellen. Hat es denn in irgendeiner Form eine Form von Entschuldigung oder sowas gegeben?
Nee, Detlef wartet zu diesem Zeitpunkt vergebens auf eine Entschuldigung. Also die Polizei, die Justiz, die Staatsanwaltschaft, da regt sich erstmal so gar nichts. Und das macht die Situation natürlich überhaupt nicht besser, ne? Also liegt es eigentlich an Detlef in dieser Situation, da zu reagieren? Weil das, wovon ich gerade gesprochen habe, dieser Vertrauensverlust, den will er eigentlich so nicht akzeptieren. Also er setzt ja auf den Rechtsstaat und die Demokratien eigentlich große Stücke. Der hat vorhin nicht umsonst gesagt, ich bin ein guter Demokrat. Also der meint das so, ne? Das ist ihm wichtig. Aber jetzt ist er an einem Punkt, an dem er nicht mehr weiß, ob er noch vertrauen kann.
Hätte er eventuell sich auch überlegen können, da zum Gegenangriff überzugehen und zu sagen, ich erwäge jetzt juristische Schritte oder so.
Ja, nicht nur das. Ich meine, er hätte auch aus dem Knast kommen können und sagen können, ja gut, dann erzähle ich der Bild-Zeitung jetzt meine Version der Geschichte. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob er da nicht zu wütend auf die Journalisten gewesen wäre. Aber ich meine, klar, da ist einfach so viel schiefgelaufen und das Vertrauen so massiv beschädigt, dass es da irgendwie wieder so einen Aufbauprozess gibt, eben weil er einfach daran zweifelt, ob sich dieses Vertrauen wiederherstellen lässt.
Wie geht denn Detlef dieses Problem, diesen Vertrauensverlust auch in den Rechtsstaat an?
Er geht ihn schrittweise an, also nach und nach. Also Detlef versucht eben, dieses verloren gegangene Vertrauen wieder aufzubauen. Und das greift er unterschiedlich auf. Also er fängt zunächst einmal an, sich in psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Also er möchte das Erlebte eben verarbeiten und versucht dann im Kleinen auch wieder positive Kontakte mit der Polizei aufzunehmen. Da gibt es ein Beispiel. Er läuft nämlich bei einem Volkslauf mit und da entscheidet er sich, ja gut, ich laufe jetzt auch wieder im Schweinekostüm.
Da habe ich mal auf einem kleinen Volkslauf in Seeheim-Jugendheim, der war irgendwie 3 oder 4 Runden, kleine Runden, und da waren auch Polizisten, die halt die Strecke abgesperrt haben, und mit einem dieser Polizisten, der fand mich echt witzig, und da habe ich gesagt, nächste Runde tauschen wir mal unsere Köpfe, na, dann bist du das Schwein und ich bin der Polizist. Dann sagt er, machen wir. Und dann habe ich tatsächlich eine Runde gemacht mit dieser Polizeimütze auf dem Kopf. Das war so geil. und so großartig. Da dachte ich mir, okay, das ist so ein Punkt, da musst du dran arbeiten.
Wow, das ist ja, also er widmet sich ja geradezu liebevoll dieser Vertrauenswiederherstellung.
Ja, das stimmt. Also er geht das nicht nur proaktiv an, sondern auch sehr offen, trotz dieser Ängste. Also dass er eben auf diesen Polizisten zugeht und sagt, komm, wir machen das jetzt mal. Ja, viele, viele kleine Schritte. Und neben dieser Therapie und diesen kleinen Schritten, die er da macht, kommt noch etwas anderes hinzu. Nämlich im Dezember 2010, knapp 5 Monate nach der Tat, wird dann der wahre Mörder von Hans festgenommen. Und das ist der 56-jährige Detlef S. Und ja, die Namensähnlichkeit, die ist tatsächlich purer Zufall. Der wahre Täter hat ein Doppelleben geführt. Er war verheiratet, hatte aber auch Sex mit anderen Männern. Und er hat sich hierbei wohl auch mit HIV infiziert. Und ob eine Art von Rachegedanken an Homosexuellen das Motiv war, das blieb bis zum Ende der Verhandlung so ein wenig ein Rätsel. Das Gericht stellte aber eine fest eingewurzelte Neigung zum Töten fest. Und während dieses Prozesses muss Detlef natürlich auch aussagen. Ich meine, er war ja darin verwickelt. Und diese Aussage, die wurde dann zufällig ein weiterer Schritt zur Aufarbeitung, weil es nämlich so war, dass nach seiner Aussage die Richterin, die Vorsitzende Richterin, die den Fall verhandelt hat, sich bei ihm entschuldigt hat. Und zwar für das Versagen der Polizei und der Justiz in Hessen. Das Ding ist aber, dass es eigentlich eher so eine Art Fremdschämen war, weil der Prozess, der findet in Baden-Württemberg statt und die Richterin ist also letztlich gar nicht zuständig für ihn. Aus Hessen fehlt also zu dem Zeitpunkt immer noch jede Entschuldigung.
Ja, also er kriegt diese Entschuldigung in Baden-Württemberg, aber sie ist ihm trotzdem ein bisschen was wert?
Sie ist ihm insofern was wert, dass er anerkennt, dass die Vorsitzende Richterin, die ja auch ein Justizorgan in dem Fall dann ist, den Mumm hat, ihm zu sagen, da ist ziemlich viel schiefgelaufen. Und das tut ihm auch gut. Aber gleichzeitig meine ich, es kann einem natürlich gut tun, dass es zu dieser Situation kommt. Und auf der anderen Seite kannst du denken, meine Güte, die anderen, die bekommen das immer noch nicht gebacken. Ne? Da ist so viel schiefgelaufen und letztlich überwindet sich niemand und sagt, ja, wir haben da Mist gebaut.
Aber ich habe gesagt, ich finde es geradezu süß oder liebevoll, sagen wir liebevoll, wie er da seine Aufarbeitung betreibt, mit Mützentausch mit den Polizisten. Ich meine, das war ja im Jahr 2010, später noch, also nach 2010 hat sich das ja abgespielt. Da wäre ja auch ihm freigestanden, dass er zu anderen Medien geht und seine Story richtig aufbauscht, um mal ordentlich Druck zu machen. Das lag ihm aber fern, oder?
Ja, ich glaube, da ist er nicht der Typ für. Ich glaube, er geht die Dinge einfach anders an. Du hast das gerade nochmal aufgegriffen mit dem Mützentauschen. Er nimmt halt so viele Kleinigkeiten und setzt die dann um. Zum Beispiel ist dieser Mützentausch mit dem Polizisten gar nicht seine einzige Aktion. Er meldet sich unter anderem auch beim Tatort in Frankfurt, ruft da an und sagt, ihr sucht doch Komparsen, ich wäre gern mal Polizist bei euch im Tatort. Wäre das machbar? Ich habe Angst vor der Polizei. Und so kommt es dann auch. Also er ist in diesem Tatort, er spielt da als Komparse mit, als Polizist und das findet er dann so bereichernd, dass er dann zu Karl-Heinz sagt, komm, du machst jetzt auch mit. Und dann kommt es dazu, dass die beiden eben im Nachhinein in mehreren Tatorten als Komparsen eben aufgetreten sind. Also er bekommt so ein Gefühl dann dafür, wie sich Beamte im Dienst fühlen müssen. Oder er wird Schöffe bei Gericht, ja, also versucht dieses System besser kennenzulernen. Er hat Kontakte zu Polizisten und Richtern da natürlich auch. Also versucht da proaktiv eine Beziehung aufzubauen. Und du hast recht, er hätte die Möglichkeit gehabt, auf die Medien zuzugehen und zu sagen, ich erzähle euch jetzt mal meine Version der Geschichte. Es kommt aber zu einer anderen Begebenheit und zwar dazu, dass er einen Kontakt zur Chefredaktion der Bild-Zeitung bekommt und die sich tatsächlich bei ihm entschuldigen. Und da muss man sagen, die Bild-Zeitung ist das einzige Medium, das sich infolge dieser Vorfälle auch bei ihm entschuldigen wird. Ja, er kämpft sich also so zurück und will vertrauen können. Mein Eindruck ist aber, dass ihm das nicht komplett gelungen ist. Und das liegt gar nicht an Detlef. Also zu einer erfolgreichen Aussprache, von der wir jetzt immer gesprochen haben, und einer wirklichen Entschuldigung von der Polizei kam es nie. Und dann, glaube ich, kann Detlef auch einfach so viel daran arbeiten, wie er möchte. Letztlich ist es auch die Aufgabe des Rechtsstaats, selbst für das Vertrauen in ihn zu sorgen. Also zum Beispiel behauptet die Polizei im Nachhinein auch weiterhin, dass die Journalisten, die vor Ort waren, erst dazugestoßen sind, als Detlef festgenommen wurde. Detlef sagt aber, die waren schon vorher da und haben den vermeintlichen Erfolg der Polizei eben einfach auf Bild festhalten sollen, damit sie danach eben gute Bilder für die Presse haben. Ne? Also das sind einfach unterschiedliche Aussagen, die da im Nachhinein auch weiterhin im Raum stehen und wo es dann auch einfach nicht gelingen kann, Vertrauen aufzubauen.
Aber gibt es da noch einen offiziellen Austausch zwischen Detlef und der Polizei oder der?
Ja, es gibt Beschwerden von Detlef. Für ihn sind die aber alle nicht so, dass er sagt, ich kann letztlich mit dem Thema komplett abschließen, weil eben dieser letzte Schritt fehlt, dass die Justizorgane einfach sagen, das war ein grober Fehler, da spielte vielleicht auch Homophobie eine Rolle, da waren verschiedene Aspekte, die schlecht gelaufen sind, sondern es ist damals eher so ein schnell weg damit. Ja, also wir übergehen das jetzt, das ist passiert, aber letztlich, ja, mein Gott, lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Und das macht Detlef natürlich bis heute noch wütend, weil er sieht da die Justiz einfach in der Bringschuld. Also das Ganze ist jetzt knapp 10 Jahre her, das ist eine lange Zeit. Und trotzdem hat man das Gefühl, wenn man mit ihm spricht, dass die damaligen Ereignisse, wenn er sich damit beschäftigt, ihn immer noch sehr belasten. Also ich glaube nämlich, dass Detlef auch sieht, dass es hier nicht nur um ihn selbst, um dieses Erlebnis geht, sondern dass sich der Rechtsstaat das Vertrauen, das man in ihn legt, erarbeiten muss. Und das geht eben auch über die offene Aufarbeitung eigener Fehler, wenn sie eben geschehen. Mhm. Und diesen Punkt klarzumachen, das ist auch Detlef nach so langer Zeit immer noch wichtig.
Was treibt mich an? Also wenn wir hier in Deutschland eine Demokratie haben, dann muss die auch hochgehalten werden. Und zwar mit aufrechter Faust hochgehalten werden. Und gerade die Polizei und die Justiz sind die Organe, die diese Demokratie schützen müssen. Weil wenn die Justiz und die Polizei und die Politik halt nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, dann hat man eigentlich den Glauben an die Demokratie verloren. Und das geht ja nicht.
Vielen Dank, Marius, dass du uns diese Geschichte heute erzählt hast. Der Journalist Marius Elfering war das hier bei Plus1. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Vielen Dank.
Wenn Sie eine Geschichte haben, von der Sie glauben, dass sie gut hierher passen würde, dann schreiben Sie uns plus1@deutschlandradio.de. Und wenn Sie mehr von unseren Geschichten hören wollen, es gibt sie Woche für Woche im Plus1-Podcast zum Nachhören. Und den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch die vielen Folgen vergangener Ausgaben. Suchen Sie da einfach mal nach Plus1. Wir haben hier noch was für Sie. Plus1-Podcast Nummer 2 nämlich. Dort in dieser Woche zu Gast Daniel Mügge, Professor für politische Arithmetik an der Universität von Amsterdam. Viel wichtiger, wie ich finde, ein toller Mensch und ein alter Freund von mir. Er erzählt, dass es bei ihm nicht immer einfach war, in der Schule ein bisschen mehr zu können als die meisten anderen. Und er berichtet auch, wie er mit Geschlechterbildern bei der Erziehung seiner Kinder umgeht.
Zum Beispiel habe ich jetzt letzte Woche meiner Tochter angeboten, dass sie mich mal schminken kann. Hat sie auch wirklich wahnsinnig gut gemacht. Das war Freitag und hat sie gesagt, so gut, und jetzt heute Abend gehen wir raus, um uns irgendwie auf die Hand irgendwo was zu essen. Und dann standen wir also da vor dieser Dönerbude, ging natürlich nur von draußen, aber da war ich dann in vollem Ornat mit Lippenstift.
Daniel Mügge zu Gast bei Plus1. Hören Sie gerne mal rein oder hören Sie uns auch gerne mal im Radio, jeden Sonntag ab 10 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur. Bis dahin, mein Name ist Utz Dräger. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Machen Sie es gut und bis bald.